Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Gary Anderson geht die Puste aus, Nathan Aspinall schießt ein wenig über das Ziel hinaus und ein 12-Jähriger gewinnt das größte und teilnehmerstärkste Dart-Turnier Deutschlands. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mental Darts Master, deinem Podcast für mentale Stärke. Ich bin heute wieder alleine, das heißt, ihr müsst heute nur mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Ich danke euch aber für das Feedback wieder zu der letzten Folge vor allem und auch allgemein zu dem Podcast. Ich habe am Wochenende, als ich beim den My Dart Coach Championships war, viel Lob und positives Feedback dazu bekommen und das freut mich sehr und ja, zeigt einfach, ich hab hier das richtige Projekt ins Leben gerufen und wir sind schon fast bei einem Jahr. Wir kommen jetzt in die zweite Jahreshälfte, die ultra spannend, glaube ich, wieder wird und ereignisreich im Darts. Die Sommerpause ist jetzt langsam vorbei und das hat man letztes Wochenende gemerkt. Letztes Wochenende war einiges los. Ich war selber vor Ort bei den My Dart Coach Championship mit 488 Teilnehmern. Ich glaube, das größte, teilnehmerstärkste Turnier, was wir in Deutschland haben. Und es war natürlich wieder European Tour. Und auch da ist ein bisschen was passiert und da möchte ich dann gleich auch reingehen. Ihr kennt das aber, wir starten mit unserem mentalen Moment der Woche und der geht gar nicht anders. Der kommt in dieser Woche von Ben Schneider, der 12-Jährige, der einen wahnsinnig guten Dart spielt und einen riesen Run hingelegt hat am Wochenende bei den My Dart Coach Championship. Da werden wir später nochmal direkt drauf eingehen. Aber der hatte während dem Turnier, wenn ich mir einen Moment rauspicken sollte, einen mentalen Moment, wo er mir bewiesen hat, ich kenne ja Ben, ich arbeite seit ein paar Wochen mit ihm zusammen und da hat er mir bewiesen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Nämlich in der ersten, glaube ich, in der ersten K.O.-Runde, erste oder zweite K.O.-Runde müsste es gewesen sein, kriegt er einen Gegner. Ich glaube, er hat ihn nicht gekannt, ich kannte ihn auch nicht. Der spielt aber stabil. Der spielt stabil, glaube ich, gute 70 Punkte im Average, hat sehr, sehr gute Momente, fängt sehr, sehr gut an, breakt Ben auch zum 1-2 und es geht nur bis 4. Und jetzt überlegt mal, ihr seid 12, ihr spielt gegen einen Erwachsenen, der spielt sehr saubere Steady-Aufnahmen, 100er-Aufnahmen, immer wieder regelmäßig ein Triple dabei, checkt zuverlässig und jetzt breakt ihr euch auch noch zum 1-2. Was geht in euch vor? Ben geht nach hinten, trinkt einen Schluck, lässt sich von der Mama die Flasche reichen, trinkt einen Schluck, geht nach vorne und breakt ihn, glaube ich, in 13 Darts. Oder so. Zum 2-2, macht es 3-2 und spielt ein 12er zum Match. 4-2. Und gewinnt einfach ganz sauber, souverän, lässt nur seine Darts sprechen, dieses Spiel. Ich glaube, da hätte das Turnier für ihn schon vorbei sein können. Aber wie er diese Situation, dieses Zurückliegen am Anfang und dieses, ich werde gebreakt in einem sehr kurzen Format, einfach, sagen wir, einfach mal nur registriert hat, hingenommen hat, die Pause gemacht hat und dann hingeht und seine Darts sprechen lässt, ohne große Emotionen, immer kleine Emotionen, wenn die Aufnahme gut war, wenn zwei Triple drin waren, aber ansonsten, er hat keine einzige negative Emotion gezeigt. Er war eher mit dem Blick nach unten, weil der Spieler eher langsamer war. Es war wirklich kein einfaches Spiel. Du spielst gegen einen, der wirklich gut spielt, dann spielt er auch noch langsam. Und das mit 12 so zu wuppen, das war für mich mein mentaler Moment der Woche. Aber auf Ben werden wir gleich noch ein bisschen zu sprechen kommen, auch mit einem Appell an alle da draußen. Aber ich möchte mit was anderem anfangen. Nämlich möchte mit der European Tour anfangen. Und unser Hauptthema soll einfach das vergangene Darts-Wochenende sein. Da kann ich mir jetzt nicht rauspicken, ob ich die European Tour nehme oder My Darts Coach Championship. Bei My Darts Coach Championship war ich selber live vor Ort, deswegen habe ich natürlich auch einiges gesehen. Ich will den Podcast immer nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich finde, es wird dann auch irgendwann nicht mehr so spannend. Deswegen habe ich mir ein paar Momente rausgepickt. Und ich habe von der European Darts, von Hungarian Darts Trophy heißt es, glaube ich, von der European Tour, nur den Finalabend gesehen. Deswegen, ich habe gar nicht so viele Spiele gesehen. Aber was ich gesehen habe, da sind mir direkt wieder ein paar Dinge aufgefallen. Und das Erste, was ich herausheben will, ist Nathan Aspinall. Nathan Aspinall, absolutes mentales Monster in meinen Augen, ja, wie der mit seiner Körpersprache, mit seiner Ausstrahlung rangeht, und wir haben ihn beim World Matchplay auch schon sehr gelobt, als er diesen Killerblick aufgesetzt hat, weil er den Big Fish checken musste, in Anführungszeichen, um im Match zu bleiben, was er dann auch getan hat. So hat er diesmal einen Fehler gemacht. Er ist diesmal etwas mit seinen Emotionen in meinen Augen übers Ziel hinausgeschossen. Er hat gegen Gary Anderson gespielt und Gary Anderson spielt gut, spielt sehr gut, hat einen guten Touch und wird abgefeiert in Ungarn. Ja, wird abgefeiert mit Gary singen und so weiter und so fort. Und Nathan Aspinall bringt das doch tatsächlich aus dem Konzept. Es kann sein, dass dann vereinzelt, wenn er dran war, auch Buhrufe oder ähnliches waren. Aber man hat ganz klar gemerkt, die wollen einfach Gary gewinnen sehen. Die Zuschauer wollen Gary vorantreiben. Und als jemand, der sonst überall bei allen anderen Turnieren ja auch abgefeiert wird, nämlich Nathan Aspinall, er ist ein Publikumsliebling, ein Publikumsmagnet, würde ich sagen, schon allein auch wegen seinen legendären Walk-Ons. Hat es da irgendwie in meinen Augen nicht hingekriegt, dass er da nicht der Liebling war, dass er da nicht der Liebling der Massen war und hat sich provozieren lassen vom Publikum. Und er hat wieder versucht, vor Aufnahmen sich zu pushen. Und ich finde, man hat dann auch gemerkt, sein Absetzen wurde häufiger. Man hat richtig ihm den Stress angemerkt. Und ich glaube, vieles von diesem Stress war selbst gemacht. Gary Anderson ist ja ein sehr kommunikativer auf der Bühne. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Habe ich nämlich auch eine These dazu, der dann sehr viel shakern möchte und so. Und da hat sich Nathan Aspinall erstmal gar nicht drauf eingelassen oder wollte sich nicht drauf einlassen. Und das finde ich grundsätzlich auch okay. Aber ich habe es eingangs gesagt, er schießt etwas übers Ziel hinaus, weil er hat für mich erstens von dieser aggressiven Körpersprache, diesem aggressiven Blick und dann dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das hier beschreiben soll, dieses so, er nickt dann so mit dem Kopf nach vorne, als muss er diesen Moment jetzt machen. Das hat er mir zu häufig verwendet und ich hatte irgendwie so die ganze Zeit das Gefühl, er baut sich selbst so einen Druck auf, weil dann war immer wieder so, er baut sich das so auf, dann geht er ans Oki, dann setzt er aber doch wieder ab, hat irgendwas nicht gepasst. Dann nochmal, dann geht er wieder hin, nimmt den Dart wieder hoch, muss wieder absetzen. Das waren immer so Situationen, wo ich mir gedacht habe, wow, ich glaube, vielleicht kickt da gerade wieder so ein bisschen die Dartitis, aber das brockst du dir auch gerade selber ein. Weil du machst den Moment da gerade ein bisschen groß, zumindest zu häufig. Und dann begeht er einen entscheidenden Fehler. Ich kann euch den Spielstand nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es war bei 5-6. Er hat 40 Rest und 3 frische Darts für den Decider, glaube ich. Oder waren es sogar, nee, es waren Matchdarts. Es waren Matchstarts, stimmt, der hat Matchstarts gehabt, der hat 5 Matchstarts gehabt und 3 davon waren auf Tops, auf 40 Rest. Und davor dreht er sich um und macht so diese Geste, Arme ausgestreckt zum Publikum, so ey, was wollt ihr? Und das ist falsch. Weil dadurch, jetzt geht dein eigener Puls nach oben. Jetzt wird Adrenalin ausgeschüttet. Jetzt bist du bist eh schon unter Strom, weil du das checken musst, in Anführungszeichen, wenn du weiterkommen willst. Und dann machst du den Moment aber noch größer, indem du das Publikum mit reinnimmst. Das Publikum reagiert natürlich trotzdem auch nochmal auf dich und der checkt diesen Moment nicht. Der Unterschied zum World Matchplay ist, beim World Matchplay hat er sich selbst gepusht. Und hier hat er sich auf äußere Faktoren eingelassen. Hier hat er auch auf die äußeren Faktoren reagiert. Hier hat er nach außen auch geblickt und auf die äußeren, den äußeren Faktoren Möglichkeit gegeben, auf ihn einzuwirken. Sowohl dahingehend, dass das Publikum ja nicht unbedingt leiser wird, wenn die eh den Gegner gewinnen sehen wollen, wenn sie merken, sie haben auf Nathan Aspinall einen Impact, ja, können da auf ihn gerade einwirken. Zum anderen aber auch bei dir selber. Du selber hast vielleicht gerade diese Unruhe, warum sind die gegen mich, ich will das nicht, das fühlt sich doof an, alles ist gegen mich, und wenn ich jetzt auch noch auf diesen Moment reagiere, dann wird der größer in eurem Kopf. Das kennt ihr auch, wenn ihr negativ denkt. Das beschreibe ich auch immer wieder in meinen Webinaren, in meinen Kursen, in meinen Einzelcoachings. Wenn der Gedanke, der ploppt auf, den nächsten haue ich nicht ins Doppel. Hoffentlich geht der rein, bloß nicht daneben. Und wenn ich danach aber jetzt auch noch reagiere und dann meine Körpersprache danach ausrichte, dann wird der Gedanke ja nur größer, ich gebe ihm Futter. Deswegen muss ich mich eigentlich genau andersrum verhalten. Mich entweder eben pushen oder mit der Atmung regulieren, je nachdem, was ich da brauche. Das macht er nicht und er hat es auch nicht gecheckt. Und das ist wieder für mich das Zeichen, ich habe mir vorher gedacht, wahrscheinlich checkst du das jetzt nicht. Wenn er es gecheckt hätte, hätte ich hier drüber nicht geredet. Wahrscheinlich. Aber ich habe da schon gesehen, im Vorfeld, als er sich umdreht zum Publikum, habe ich gedacht, ah, jetzt gucken wir mal hin, ob ich da wieder was für einen Podcast habe. Und Nathan Aspinall hat es diesmal auf negative Art und Weise hier reingeschafft. Also da einfach aufpassen. Gerade Faktoren von außen, die könnt ihr nicht kontrollieren. Und die sind es nicht wert, dass ihr eure Energie auf diese Faktoren verschwendet. Egal was es ist, ob das ein Husten ist, ob das ein umgefallenes Glas ist und so weiter. Das lohnt sich nicht. Und ihr macht am Ende euch zur Marionette und gebt denen, die da von außen stören, nur genau das, was sie wollen, nämlich dass ihr nicht checkt, dass ihr schlechter spielt und so weiter und so fort. Genau den gleichen Moment habe ich auch ganz, ganz krass bei My Dart Coach Championship beobachtet. Da hat ein Spieler von mir, und ich nenne keine Namen, auch den Gegner nicht, weil ich will gar keinen an Pranger stellen und so weiter. Aber es war an Bord von einem Spieler von mir. Und da muss ich einfach sagen, muss ich ganz klar sagen, auch da wieder Thema Alkohol. Abend war schon fortgeschritten, mein Spieler nicht. Der Gegenspieler war angetrunken, seine Betreuer, die bei ihm zugeschaut haben, waren mehr als angetrunken, würde ich sagen. Und ja, die waren entsprechend laut. Ja, und erster Faktor, das hat meinen Gegner, meinen Spieler ein bisschen gestört. Aber, da muss ich auch ganz klar sagen, das musst du versuchen auszublenden. Das ist nicht leicht, gar nicht leicht. Natürlich kann man daran scheitern. Wir haben darüber auch danach schon gesprochen, gesagt, ja, das ist dann natürlich irgendwie im Kopf drin. Aber wenn du, das hat er nicht gemacht, das war sehr gut. Er hat nicht auf die reagiert, obwohl die ganz lautstark bei jeder guten Aufnahme da rumgegrölt haben. Er ist bei sich geblieben. Aber es ist natürlich schwer und manchmal schaffst du es auch nicht, diese Faktoren auszublenden. Es ging dann ein bisschen so weit, dass die natürlich auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen haben und dann auch noch geredet haben, während des Wurfs meines Spielers, also des Gegenspielers. Und das sind natürlich Sachen, die sind nicht cool. Und ja, die passieren halt schnell, wenn man nicht mehr so ganz klar ist. Würde ich behaupten. Da hat man nicht mehr so das Gespür für die Situation. Das habe ich danach auch im Gespräch gemerkt. Die haben das ganz anders gesehen und haben das ganz anders natürlich wahrgenommen. Und ich habe mich mit denen ganz nett unterhalten danach. Aber man hat einfach gemerkt, yo, ich brauche euch das jetzt gerade gar nicht erklären, weil ihr habt nicht die Möglichkeit, das gerade objektiv zu bewerten. Und aber ganz klar, da sind welche, die sind laut von außen, und wenn die das aber nach der guten Aufnahme deines Gegenspielers machen, dann ist das legitim. Auch, dass sich der Gegenspieler pusht, wenn er einen Check macht, egal ob das bei irgendeinem sinnlosen, oder was heißt sinnlos, bei irgendeinem Check ist, oh, ein Dart-Finish oder beim High-Finish. Es ist nicht deine Aufgabe zu bewerten, wann dein Gegner sich pushen darf und wann nicht. Der kann machen, was er will, solange er dich nicht behindert. Und das, damit musst du selber klarkommen. Und würdest du darauf reagieren, würde der erst recht nicht damit aufhören. Das musst du dir immer im Klaren sein. Das heißt, bleib bei dir. Finde die Möglichkeit, Blick nach unten, weg von den, vom Gegner oder von den Zuschauern, Atmung, gut zureden, was auch immer. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, um zumindest das zu versuchen. Manchmal schafft man es, manchmal schafft man es nicht. Aber auf keinen Fall bitte die von außen reagieren. Und ja, und er hat es eben nicht geschafft, das am Ende auszublenden. Und dann ging dieses Spiel quasi auch in die Hose und hat sich danach im Nachgang auch so ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt, weil natürlich welche auch reingesprochen haben und so weiter. Und ja, das ist alles nicht cool, aber am Ende, it's part of the game. Ja, und da müssen wir im Amateursport natürlich auch drauf achten. Erstens, es geht gar nicht, beim anderen reinzureden. Aber zweite Sache, wenn es passiert, ist es trotzdem immer noch mein Dart und ich muss gucken, wie gehe ich damit um. Kann ich absetzen, mich nochmal neu fokussieren, damit vielleicht auch schon deutlich machen, ey, das stört mich, lass das bitte. Da muss ich nicht mal was sagen, sondern meine Körpersprache, mein Verhalten zeigt, das, was du da gerade machst, ist nicht cool. So, das ist Punkt Nummer 1. Und jetzt habe ich mich vergaloppiert, weiß nicht mehr ganz, worauf ich hinaus wollte. Aber am Ende ist es ganz klar, du musst für dich einen Weg finden, ohne auf die äußeren Faktoren, die du nicht kontrollieren kannst, zu reagieren. Und wenn du sie noch so unfair und unsportlich findest, reagier da nicht drauf. Gleiches umgekehrt, mein Spieler wollte einmal nach einem gewonnenen Leg nicht die Hand geben, nicht die Faust geben. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich weiß, im Darts sagen viele, das ist Etikette, das sollte man machen. Aber du bist nicht unsportlich, wenn du nicht nach jedem Leg eincheckst. Das machen die Profis auch nicht. Ich komme aus dem Tennis und wenn ich die Seite wechsle, dann klatsche ich auch nicht mit meinem Gegner ab. In dem Moment ist der Gegner mein Feind, in Anführungszeichen. Den möchte ich besiegen. Und ich möchte nicht die ganze Zeit Hachi-Tachi-Tachi machen. Und dann finde ich persönlich, und das sollten beide Seiten akzeptieren. Und das war da eine weirde Situation, weil mein Gegner entzieht sich ein bisschen aus der Situation. Er bleibt bei seiner Freundin stehen, trinkt da was, dreht dem Gegenspieler den Rücken zu und signalisiert damit, spiel bitte weiter, weil der Gegner hatte Anwurf, er selber hatte gar nicht Anwurf. Das heißt, er kann sich erstmal Zeit nehmen, weil er weiß, ich bin eh gerade nicht dran. Und der Gegner wartet hinter ihm, bis er ihm die Faust gibt. Und das finde ich unnötig. Und sportlich weiß ich nicht, aber unnötig. Und da habe ich auch mit dem Spieler danach drüber geredet, der eben angetrunken war und das hat er gar nicht verstanden. Und ich bitte euch, es nicht immer gleich als unsportlich zu sehen. Ihr wollt doch, ihr trefft euch zu etwas und sagt, komm, wir treten gegeneinander an und wir versuchen und jeder versucht zu gewinnen. Danach können wir doch super nett und über alles quatschen. Aber warum muss ich mir jedes Mal danach die Hand geben? Wenn jemand was gut gemacht hat, klar, aber nach jedem Leck? Ja, bin ich zumindest kein Fan von. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, aber auch da bitte, es bleibt sachlich, es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen, ja, so wie da eben. Und aber da beide Faktoren, wie gesagt, man lässt sich auf äußere Faktoren ein, anstatt einfach zu akzeptieren, ah, der gibt jetzt nicht die Hand, okay. Und wenn ich dann kein Problem draus mache, ist doch auch gut, ist doch auch vollkommen in Ordnung. So sehe ich das. Und wenn sich beide die Faust entgegenstrecken, auch super fein. Aber ich finde, man darf auch akzeptieren, wenn einer mal sagt, ey, ich möchte gerade bei mir bleiben, ich habe gerade genug mit mir selbst zu kämpfen, da will ich nicht dir auch noch gratulieren oder irgendwie sowas. Na, das machen wir am Ende. Am Ende muss man die Hand geben, das finde ich gehört immer dazu, egal wie das Spiel lief. Und wenn man sich dann vielleicht auch noch nett ein paar Takte sagt, aber Hand geben, das gehört So Respekt am Ende finde ich immer dazu. Das steht davon außer Frage. Gut. Sind wir kurz abgedriftet in die My Dart Coach Championship, aber wir vermischen das alles so ein bisschen. Wir gehen weiter, wir gehen zum Gegner von Nathan Aspinall, nämlich Gary Anderson. Es hat großen Spaß gemacht, Gary wieder so gut spielen zu sehen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hatte er in diesem Jahr noch kein einziges Spiel auf der European Tour gewonnen und auf einmal kommt er bis ins Finale. Und da geht ihm die Puste aus. Und ich muss sagen, ich habe in den beiden Runden zuvor, wo er zweimal in den Decider muss, auch schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ey, Gary, konzentriere dich ein bisschen auf dein Spiel. Gary Anderson macht mir manchmal zu viel Kuschelbär auf der Bühne. Zu viel Hihi, Hahaha, hier und ah, cool, was du da geschafft hast. Ah, das war doch jetzt mal von mir gut. Am Ende ist es immer noch irgendwo ein Sport. So ab und zu finde ich das cool, wenn da welche lässig und locker auf der Bühne sein können, aber dann will ich doch irgendwie im Großen und Ganzen schon noch sehen, dass es da auch irgendwie um was geht. Und manchmal habe ich so das Gefühl, er nimmt die Dinge dann zu sehr auf die leichte Schulter. Vielleicht ist das ja auch seine Herangehensweise, seine Betrachtungsweise, weil er sagt, boah, ist mir wurscht, ob ich im Halbfinale, Finale ausscheide oder ob ich das gewinne. Und dann ist das ja grundsätzlich auch vollkommen legitim. Ich sage nur, was ich nicht optimal finde. Und ich finde gerade für euch jetzt wieder, ich will ja euch einen Impact geben, euch einen Tipp geben, gerade im Amateurbereich, wo ich nicht so gefestigt bin, was diesen saukrassen Automatismus der Wurfbewegung wie von einem Gary Anderson angeht und ich auf 100 Jahre Erfahrung zurückgreifen kann, muss ich eben aufpassen, dass ich die Balance zwischen Lockerheit und Anspannung finde, weil wenn ich zu locker bin, dann verpasse ich die Momente, wo ich da sein muss. Und wenn ich zu verbissen bin, dann passiert mir vielleicht das, was Nathan Aspinall passiert ist und ich verkrampfe. Und deswegen, da muss man so ein bisschen durchcruisen und das kann ich euch auch nicht sagen, welches Maß, weil das ist individuell. Johnny Clayton macht das ein bisschen mehr, aber der hat, finde ich, immer noch so ein bisschen besser die Dosierung, dass er merkt, oh, jetzt muss ich mal wieder. Da haben wir ja auch letztens drüber gesprochen, als er gegen Gervin Price bei der World Series war das, glaube ich, fast so einen riesen Vorsprung verspielt, weil er das auch ein bisschen zu sehr hihihi genommen hat. Und dann hat er aber, wenn Gervin Price 3 Legs in Folge gewinnt, dann hat er aber den Moment, wo er dann weiß, so, okay, jetzt zählt es jetzt noch einmal und dann spielt er irgendwie da was Geiles. Und da habe ich beim Gary Anderson manchmal das Gefühl, der verlässt sich halt auf seinen Automatismus und entweder es klappt oder nicht. Das ist aber mental nicht die beste Herangehensweise. Und am Ende, glaube ich, hat er da manchmal nicht die richtige Balance. Weil irgendwie gegen Ross Smith war er auf einmal nicht so kuschelig unterwegs, nicht so kommunikativ unterwegs. Und dann hat er auf einmal mehr Aufnahmen ohne Triple und dann kommt er so immer so ein Mann. Und dann hat er für mich da nicht den richtigen Modus, sich zu regulieren. Der Mann ist 55, der hat gefühlt alles gewonnen, was man gewinnen kann. Vielleicht ist er auch einfach, sagt doch einfach, ey, ich will einfach nur noch spielen. Ja, von daher, und das, wenn das seine Betrachtungsweise ist, dann ist das auch vollkommen okay. Ich bin der Letzte, der ihn da verurteilen will, weil ich gucke ihm super gerne zu. Ich finde es nur schade, weil er da manchmal einfach Potenzial da liegen lässt. Und ich denke mir, oh ey, da zweimal hättest du vielleicht gar nicht in den Decider gemusst, weil dann kommen nämlich manchmal so Aufnahmen, wo auf einmal gar nichts geht, wo auf einmal so 2-3 Legs kommt irgendwie so gar nichts und dann spielt er auf einmal wieder wie ein Gott. Und dieses Jojo kommt eben davon, meines Erachtens, dass er mental da manchmal nicht so genau weiß, wo spiele ich mich jetzt gerade ab, wie ernst nehme ich das jetzt gerade und ja. Und dann ist dieses Ritual, was er hat, Fuß aufs Oki treten und ran gehen, dann auch einfach nur noch irgendwas, weil ich es so mache und nicht mehr, um mich jetzt zu fokussieren, jetzt ist wieder mein Moment. Ja, und da, Gary, glaube ich, wird da nichts mehr dran ändern. Aber deswegen glaube ich auch nicht, dass Gary Anderson nochmal einen großen Titel gewinnen wird, tatsächlich. Weil ich glaube, das ist der Riesenunterschied, dass er sich über das Mentale, wann ich wie an die Situation rangehe, macht er sich, glaube ich, nicht mehr so viel Gedanken. Und das ist, wie gesagt, in seiner Lage auch vollkommen in Ordnung. wenn das sein Ding ist. Aber ich glaube, weil die Gegner im Gegensatz zu seiner früheren Zeit jetzt deutlich besser geworden sind und die Leistungsdichte viel größer ist, wenn du dann den mentalen Aspekt außer Acht lässt, was andere vielleicht nicht tun, dann reicht es halt nicht mehr nur über das Spielerische. Bis zu einem gewissen Grad, ja, aber dann kommt immer ein Spiel, da läuft es nicht ganz so und da schreitet er dann halt nicht ein. Da schimpft er dann immer so ein bisschen, aber irgendwie hat er dann nicht, dass er wie ein Michael van Gerwen sich die Socken hochzieht hinten und diesen unglaublichen Siegeswillen entwickelt. Und das ist das, was mir bei ihm so ein bisschen fehlt und da möchte ich euch drauf aufmerksam machen, weil ich das auch immer wieder beobachte, auch in den ganzen Gesprächen, die ich in Bad Salzuflen geführt habe. Ihr wollt doch am Ende gewinnen. Also finde einen Weg zu gewinnen. Und zwar mit den Mitteln, die dir jetzt zur Verfügung stehen. Und wenn du gerade 10 Punkte in deinem Average schlechter spielst oder deine Doppelquote gerade schlechter ist, als du es gewohnt bist, finde trotzdem für den Moment einen Weg zu gewinnen. Und ärger dich nicht und verlier dich nicht in Emotionen und Gedanken, warum jetzt, ausgerechnet jetzt kommt wieder das Spiel, wo ich schlechter spiele, war ja klar. Und auf einmal hast du das Spiel verloren, bevor es eigentlich zu Ende ist. Und das, finde ich, unterscheidet dann am Ende einen Champion von einem guten Spieler. Dass der Champion sich auch überlegt, ich spiele nicht so gut, aber was habe ich zur Verfügung, um trotzdem zu gewinnen? Und das ist am Ende das. Am Ende willst du gewinnen. Und das sollte dann in einem Turnier dann doch noch im Vordergrund stehen. Bleiben wir in Bad Salzuflen, denn 488 Teilnehmer gehen da an den Start. Namhafte Spieler sind dabei, Tourcard-Holder sind dabei, Super League-Teilnehmer sind dabei, Next-Gen-Sieger und Spieler, Teilnehmer sind dabei. Und das Finale findet statt zwischen einem 12- und einem 16-Jährigen. Und das finde ich so geil, weil ich da weiß, hier hat Alkohol keine Rolle gespielt. Sorry, wenn ich das wieder sage, ich lasse das jedem. Jeder kann das machen, wie er will. Aber ich möchte, dass man einfach versteht und sieht, dass es auch ohne gehen kann. Wenn ich da hinfahre und sage, ich möchte ein geiles Wochenende haben, ich möchte, dass es gesellig ist, ich möchte Spaß haben, feel free. Finde ich vollkommen, was heißt richtig, aber würde ich wahrscheinlich genauso machen. Na? Aber wenn ich da stehe und sage, ich möchte schon gerne 2.500 Euro gewinnen, dann würde ich versuchen, mich auf andere Mittel zu stützen. Und dass es andere gibt, haben uns diese beiden bewiesen. Und hat uns vor allem Ben bewiesen. Ben ist seit 4-5 Wochen, glaube ich, arbeiten wir jetzt zusammen. Und es ist einfach gigantisch, wie gut der Junge die Dinge umsetzt und dann gepaart mit seinem Talent, mit seinem Fleiß und seiner Hingabe, die er eh schon in Dartsport reinsteckt, stehen dann solche Ergebnisse und er gewinnt einfach ein Turnier, wo gestandene Größen und Profis mit dabei sind. Und von dem könnt ihr euch eine Scheibe abschneiden. Weil was Ben in seinen jungen Jahren verstanden hat, ist, ich gucke mir keine äußeren Einflüsse an. Es ist ihm egal, ob der gegen Spieler XY spielt oder ob der am Streamingboard spielt oder ob der am Board Nummer 40 spielt. Dem ist auch egal, ob sein Gegner überperformt, so wie ich es vorhin beschrieben habe in der ersten Runde. Ob der Gegner langsam spielt oder nicht. Oder sagen wir mal so, es ist ihm nicht egal, aber er findet einen Weg, damit umzugehen. Er regt sich nicht während dem Spiel auf. Der guckt dann auf den Boden, der beschäftigt sich mit seinen Darts. Wenn es läuft, lässt das laufen, dann stellt er sich immer gleich wieder an. Wenn er das Gefühl hat, jetzt bin ich im Checkbereich, jetzt brauche ich was, dann geht er zu seinem Tisch, dann trinkt er mal einen Schluck, nutzt mal sein Handtuch, um die Finger wieder trocken zu machen. Wenn er gebreakt wird, dreht er sich vom Board weg, geht wirklich gigantisch, weil er das alles versucht zu regeln im bestmöglichen Sinne zu dem, was sich da, zu der Situation, die sich ihm gerade bietet. Und das mit 12. Und das ist einfach stark. Und dann kommt gepaart dieses Talent dazu und was eben unglaubliches Timing auch beschert. Und er weiß einfach, was er kann. Er weiß auch, dass er sehr, sehr gut vorbereitet ist und vertraut auf das, was er da spielen kann. Der hat auch Spaß einfach dabei. Der gewinnt und danach lächelt er und freut sich und macht. Und wie viele sehe ich da, die vom Board gehen, gewinnen und eine Fresse ziehen? Ich habe nicht so gut gespielt. War ich gar kein gutes Spiel. Das macht Ben nicht. Ben hat gewonnen, geil, hab gewonnen. Boah, das war schwer, das war anstrengend. Okay, das sagt er mal. Aber sonst, zack, nächstes Spiel, wer ist mein nächster Gegner? Und das ist diese, was man natürlich gerade im Kindesalter auch noch hat, diese Neugierde, und die musst du aber im Erwachsenenalter nicht verlieren. Versuch die wieder für dich rauszufinden und zu sagen, okay, geil, nächstes Spiel, neue Chance. Da kannst du dir wirklich eine Scheibe von Ben abschneiden. Aber, und jetzt kommt mein Appell, und den hat Adrian Geiler auch schon gemacht, zum Glück, weil er hat auch eine große Stimme im Darts. Und ich finde das sehr gut, dass er das macht, weil in den Medien wird ja sehr, sehr schnell was aufgebauscht. Und bei aller Euphorie, die wir für Ben haben, und sollten wir uns einfach freuen, dass wir ihn haben, dass wir ihm zuschauen können, dass wir jetzt schon von ihm lernen können, dass wir ihn auf seinem Weg begleiten können. Aber wir sollten ihn nicht gleich zu einem Wunderkind titulieren. Ich finde jetzt einen Vergleich mit einem anderen Spieler, der, brauche ich den Namen nicht nennen, liegt aber auf der Hand, finde ich persönlich nicht ganz so dramatisch. Ja, weil natürlich ähneln gewisse Dinge. Ja, und man sagt ja nicht, in meinen Augen, Ben ist Luke Littler. Sondern er spielt wie er hat Attitüde wie er, und das finde ich ist eher ein Kompliment, als dass es schlimm ist. Was wir aber nicht machen sollten, ist sowas, was wir mit Mario Götze auch gemacht haben. Mario Götze ist das Wunderkind. Mario Götze ist der neue Messi. Nicht spielt wie, sondern ist. Das ist ein Unterschied. Das heißt, lasst uns ihn einfach unterstützen, Spaß in ihm haben, denn er soll weiter den Spaß haben und nicht den Druck verspüren müssen, ich muss hier für Darts Deutschland jetzt irgendwas schaffen, erreichen können und so weiter. Der geht seinen Weg. Der wird seinen Weg machen. Bin ich mir ganz sicher. Und wir sollten ihn dabei begleiten und entsprechend in Ruhe lassen. Und ihn nicht jetzt schon irgendwo hinheben, nur weil er gute Ergebnisse eingefahren hat. Das wäre mein großer Appell, weil ansonsten, und dazu neigen wir in Deutschland häufig, dass wir Leuten so viel Druck, so einen Rucksack auf den Rücken legen, dass die Last irgendwann zu schwer wird zu tragen. Das war bei Mario Götze so, der nach Borussia Dortmund den nächsten Schritt nicht gehen konnte, sagte auch selber in seiner Doku, das WM-Tor war für ihn wahrscheinlich eher hinderlich als förderlich. Das haben wir mit Alexander Zverev auch jahrelang so gemacht. Ja, dass wir gesagt haben, wir haben so sehr gewünscht, dass wir wieder einen deutschen Grand Slam-Sieger haben, dass wir immer gesagt haben, jetzt muss er gewinnen. Und mit müssen wurde noch nie was gut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und deswegen, bitte, 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 lasst uns ihn unterstützen, uns freuen, dass wir ihn haben, aber lasst uns ihn nicht wohin heben, was keinem was bringt. Ja. Und damit schließe ich auch mein Hauptthema und komme direkt zu meinem Takeaway. Und mein Takeaway ist etwas, was ich auch ganz häufig jetzt bei den My Dart Coach Championship auch mit den Leuten im Gespräch hatte. Und das möchte ich euch einfach jetzt auch nochmal weitergeben. Und das mache ich zum Beispiel gerade auch mit allen, die in dem 8 Wochen Trainingsprogramm gerade drinstecken. Ja, ich habe wieder 40 Leute, die gerade in meinem Programm sind, 8 Wochen einen Trainingsplan durchzuziehen. Und wen das interessiert, da wird ab Oktober wahrscheinlich die nächste Runde starten. Ein individueller Trainingsplan für dich, den du einfach durchziehst, der ganz klare Schwerpunkte setzt zu deinem Spiel. Und das möchte ich dir als Takeaway mitnehmen. Wenn du aus einem Turnier kommst oder Ligastart und danach einfach feststellst, ey, mein Scoring war nicht gut oder meine Doppelquote war nicht gut, ey, Doppel 16 ist gar nicht gelaufen, dann nicht jetzt einen Zittermann kriegen und sich denken, oh nein, warum ist das so, warum treffe ich wieder nichts und so weiter, sondern stell dich ans Board und trainiere genau das. Mach es wie in jeder anderen Sportart auch. Eine Fußballmannschaft hat 2 Spiele lang keine Tore geschossen, dann kannst du gleich den Brief und Siegel, dass der Trainer Torabschlusstraining macht. Torschusstraining etc. Es war eine schlechte Kurzpassquote, werden garantiert Dribblings und Pässe trainiert. Es wird trainiert, was nicht gut gelaufen ist. Mach das auch. Überleg dir, was läuft gerade nicht so gut? Genau da gehst du hin. Das, was du noch nicht so gut kannst oder für den Moment noch nicht so gut schaffst, da steckt das größte Potenzial zur Weiterentwicklung drin. Also komm raus aus diesem Genervtsein, dass etwas nicht geklappt hat und geh die Dinge einfach ganz pragmatisch und direkt an. Das ist mein großer Takeaway. Und wenn ich dir dabei helfen soll, dann guck ab Oktober wieder in die Insta-Stories, wenn es wieder heißt, 8 Wochen Trainingsplan mit meinem individualisierten Trainingsplan. Ich habe aber noch was anderes, auf was ich euch aufmerksam machen möchte. Denn die Hypnosetage gehen wieder in die nächste Runde. Was sind die Hypnosetage für alle, die noch nicht dabei waren, vielleicht neu sind? Die Hypnosetage sind 4 verschiedene Tage, an denen ich jeweils die gleiche Hypnose spreche. Das heißt, es ist eine Gruppenhypnose, dadurch hast du auch einen viel günstigeren Zugang. Eine Einzelhypnose ist natürlich ganz individuell auf dich zugeschnitten, aber dadurch, dass es 1:1 ist, auch vielleicht nicht für jeden Geldbeutel geeignet. Die Gruppenhypnose hat den Vorteil, dass du das Ganze nicht alleine machst, sondern mit anderen. Dadurch, dass wir das online durchführen, ist es aber für dich fast wie eine Einzelhypnose, weil du siehst die anderen nicht und die sehen dich nicht. Du bist vollkommen anonym dabei, du kommst in ein Zoom-Meeting rein, du musst deinen Namen nicht angeben, du kannst deine Kamera auslassen. Dadurch bleibst du vollständig anonym und ich führe dich durch diese Veranstaltung. Wir sind jetzt zwar nicht individuell komplett genau auf deine Themen ausgerichtet, aber du kannst mir vertrauen, ich kenne ja die Themen, die viele von euch beschäftigen. Ich habe ja nun schon sehr, sehr viele Spieler betreut auf unterschiedlichstem Niveau, von Amateur bis zum Profiniveau und ich weiß, wo häufig der Schuh drückt. Und gerade die Dinge wie Nervosität, innere Unruhe im Checkbereich, fehlendes Selbstvertrauen, das sind Themen, die können wir zusammen durchführen. Und die sitzen im Unterbewusstsein. Sowas sitzt im Unterbewusstsein, dass du kein Selbstvertrauen hast. Das sagt dir keiner von außen, du darfst jetzt kein Selbstvertrauen haben, sondern das ist ein Gefühl, was du in dir drin hast und was dann leider was du leider spürst, wenn dich bestimmte Momente triggern. Und das können wir aber lösen. Wir können dieses mangelnde Selbstvertrauen, diese innere Unruhe trennen von den Triggerpunkten, von den Momenten am Dartboard. Und wenn wir das geschafft haben, dann bist du nach der Hypnose ruhiger. Innerlich fühlst du dich stärker und hast einfach eine andere Ausstrahlung, ein besseres Mindset an Bord. Das heißt, wir lösen deine Blockaden, du bleibst vollständig anonym und kannst trotzdem teilnehmen. Das Ganze ist für den kleinen Geldbeutel. Kostet nur 49 Euro. Du hast aber eine Stunde einen Termin, wo ich dich durch eine Hypnose führe. Ich erkläre am Anfang alles. Du bist zu Hause in deinem Safe Place und lässt dich einfach von mir führen. Und diese Tage, die starten wieder im September. Mitte September, die Daten sind noch nicht genau raus. Die suche ich mir jetzt raus. Heute ist Dienstag, wahrscheinlich, wenn du die Folge hörst, habe ich wahrscheinlich den Beitrag schon auf Instagram hochgeladen und dann findest du dort auch wieder den Link, nochmal alle Informationen und kannst dich dann für einen der 4 verschiedenen Termine anmelden. Und das kann ich dir nur ans Herz legen, weil Hypnose ist so ein starkes Werkzeug, was auf der unterbewussten Ebene, wo du alleine nicht hinkommst durch Rituale und so weiter, stattfindet und wo wir einfach dein Unterbewusstsein wieder auf Erfolg, Selbstvertrauen und innere Ruhe programmieren können. Das kann ich dir, wie gesagt, nur empfehlen. Ich sag wieder vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dabei warst, dass du wieder zugehört hast. Ich würde mich freuen, wenn du irgendwas in die Kommentare schreibst, falls du Fragen hast, falls du irgendwas zu dieser Folge sagen willst, dir irgendwas aufgefallen ist, schreib es gerne in die Kommentare. Lass wie immer eine gute Bewertung auf Spotify da. Das hilft mir, dass mein kostenloses Programm auch weiter durchgespült wird. Und ansonsten bleib einfach mental gut drauf und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KISTALK Media.